Tja, liebe Gemeinde, ist doch schön, wenn man sich so an die Freiheit erinnert, sie sich gegenseitig zusingt, wenn man von der Freiheit, aus der Freiheit leben darf. Wie ist es denn nun aber mit den 10 Geboten? Sind wir davon frei, seit Jesus da war? Also hat er uns auch frei gemacht von dem Anspruch, den man im Alten Testament lesen kann, dass wenn man die 10 Gebote hält, dann ist man errettet, wenn man es schafft. Hat uns Jesus davon auch befreit gemacht? Wie geht's Ihnen denn mit den 10 Geboten so? Also mit denen, die Sie kennen. Geht's Ihnen mit den 10 Geboten vielleicht so, wie dem Jünger in der Schriftlesung? Also sagen Sie, ich kriege das doch ganz gut hin, ich bemühe mich, die 10 Gebote klappt eigentlich. Und dann kommt Jesus und sagt, dann geh hin und mach noch was viel Schwierigeres. So kann man ja Glaube erleben, gell? So kann man Nachfolge Jesu Christi erleben, dass man sich anstrengt, dass man sich bemüht, man möchte die Gebote halten. Und dann hat man den Eindruck, Jesus fordert immer noch mal was von einem. Und man hat immer noch zu wenig getan. Oder man hat es immer wieder nicht hingekriegt. Ist doch seltsam, gell? Wir haben uns diese Woche im Konfirmandenunterricht über diese Geschichte Gedanken gemacht. Warum macht Jesus das denn? Da ist mal einer, der die Gebote hält. Ich meine, da muss man ja eigentlich froh sein. Und da müsste doch eigentlich den loben und sagen, super, dass du das schaffst, die 10 Gebote. Wenn wir das Alte Testament richtig verstanden haben, dann bist du befreit. Dann müsste Jesus ihm eigentlich das Heil zusprechen. Und stattdessen sagt er, geh hin und verkauf alles, was du hast. Und der junge Mann geht traurig weg. Geht's ihm so mit den Geboten? Oder zieht sich bei Ihnen innerlich schon was zusammen, wenn überhaupt das Thema Gebote aufkommt? Weil Sie vielleicht mit Forderungen im Glauben so Ihre Erfahrungen gemacht haben und es sind vielleicht gar keine so schönen Erfahrungen gewesen. Manch einer hat es ja gelernt früher, gell? Dass Glaube vor allem heißt, man muss gehorsam sein, man muss Dinge befolgen und wenn man es nicht tut, dann ist man kein richtiger Christ oder so. Vielleicht ist gerade dieses Lied, die Freiheit der Kinder Gottes, für Sie ja eine Befreiung gewesen, dass man sich die Gnade zusingen lässt, zusagen lässt, dass man von Christus befreit ist. Aber wie ist denn dann mit den Forderungen, die in der Bibel stehen? Oder vielleicht gehören Sie auch zu denen, die sagen, ja, die 10 Gebote, die sind für mich wichtig, weil die sind für mich Ziele für mein Leben. Daran kann ich mein Leben orientieren, darauf kann ich zuleben. Die sind vielleicht sowas wie die Sprossen auf der Heiligungsleiter. Ich kann mich da hochangeln und immer weiter hocharbeiten und ich brauche das auch, diese 10 Gebote. Oder vielleicht sagen Sie, die 10 Gebote sind für mich wichtig, weil sie mich beschützen davor, dass ich auf Abwege komme. Ein bisschen so wie Verkehrsregeln oder wie eine Leitplanke, dass man sagt, sie bewahren mich davor, dass ich abstürze. So kann man ja auch mit den 10 Geboten umgehen. Was sind die 10 Gebote für Sie? Ich meine, zunächst mal sind 10 Gebote ein bisschen Text, der auf 2 Steintafeln gemeißelt worden war. Das ist gar nicht so arg viel Text. Auch wenn man als Konfirmand auswendig lernen muss und da vielleicht manchmal ein bisschen sich ransetzen muss. Es ist ein Text, der passt wahrscheinlich in eine SMS, 10 Gebote. Eigentlich ist nicht viel Text. Aber der ist trotzdem so bedeutsam, weil davon so viel ausgeht. Also es ist eigentlich ein ganz kurzes Gesetz. Wenn man das mal vergleicht mit den Paragraphen, die in deutschen Gesetzbüchern so drinstehen, sind 10 Gebote was ganz Komprimiertes, was ganz Kurzes, Überschaubares. Aber aus ihnen leitet sich so unheimlich viel ab, dass sie zur Aufgabe werden. Die Pharisäer damals, die haben aus den 10 Geboten über 365 bis zu 700 andere Gebote herausgearbeitet und haben sich daran abgearbeitet. Die Pharisäer haben geglaubt, wenn jeder die Gebote hält, alle diese Gebote, dann kommt der Messias. Dann kommt die Errettung, dann kommt das Heil Gottes für die Welt. Und natürlich sind sie regelmäßig an diesem Anspruch gescheitert. Ist das der Sinn von den Geboten? Wir wissen, dass Jesus gekommen ist, bevor alle diese Gebote gehalten haben. Er ist gekommen und hat uns frei gemacht von dieser kranken Religion, so wie wir es gerade gesungen haben. Aber jetzt haben wir heute einen Predigttext, der ist für Christen geschrieben, für die Befreiten geschrieben, für die, die aus der Gnade Jesu leben. Der ist von Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben und jetzt hört sich's ganz ähnlich an wie wieder neue Gebote. Paulus schreibt uns einen Katalog von ganz vielen Forderungen, das ist heute unser Predigttext. Und ich sage euch das ganz bewusst, bevor ich den Text vorlese, dass das keine Gebote 2.0 sind. Denn so versteht man es leider ganz leicht. Wenn man diesen Text liest, könnte man den Eindruck haben, es ist wirklich so, dass Jesus, so wie bei dem reichen Jüngling, sagt, gut, die alten Gebote, schön, wenn ihr die euch bemüht, aber ich habe noch mehr Gebote für euch. Ich glaube, das wäre ein Missverständnis. Christsein heißt nicht, dass wir in unserem Leben die ganze Liste der langen, die lange Liste der Forderungen eine nach dem anderen abhakt. Das wird nicht zur Freiheit der Kinder Gottes passen. Das wird nicht zu dem passen, was Jesus Christus uns verkündigt hat. zur Gnade und zur Befreiung. Das wird auch nicht zu Paulus passen, der an anderer Stelle ja auch schreiben kann, alles ist erlaubt. Auch wenn alles zum Guten dient, aber alles ist erlaubt grundsätzlich mal. Oder man soll sich nicht ein neues Gesetz aufjochen. Also keine Gebote 2.0 für die Christen und trotzdem Aufforderungen fürs Leben. Ich lese uns jetzt mal den Predigtext. Römer 12, 9 bis 16 ist es heute. Und ich lese es, der Text ist bekannt in der Luther-Übersetzung, deshalb lese ich ihn ganz bewusst mal aus der Basisbibel. Bisschen neue Worte, da wird euch manches dann trotzdem bekannt vorkommen. Da schreibt der Paulus also nach Rom, eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Seid mit Begeisterung dabei und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Macht euch Gastfreundschaft zur Aufgabe. Segnet auch die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. 21 Aufforderungen sind es am Stück. Ein ganz schöner Katalog. Deshalb hat die Predigt heute auch 21 Punkte. Und wer die sich merken kann, der kriegt am Ausgang einen extra Segen. Nein, das tue ich euch nicht an. 21 Punkte. 2 Punkte müssen reichen zum Merken. Die kann man sich dann vielleicht auch besser merken als 21 solche Punkte. Auch wenn jeder von diesen 21 Punkten, die hier im Text von Paulus stehen, eigentlich toll ist. Und das wäre es wert, sich damit genauer mal zu beschäftigen. Weil das sind ja alles Dinge, die wollen wir ja. Also vielleicht haben Sie es gemerkt, wenn man den Text liest. Das sind ja alles Dinge, die will man ja tatsächlich als Christ. Wir wollen ja, ich sage es zu meinem Lutherdeutsch, brennend im Geist bleiben und fröhlich in der Hoffnung und miteinander lachen und weinen und standhaft im Gebet und alles das. Das sind ja Dinge, die wir wollen. Aber kriegen wir es auch hin als Christen? Oder hat uns Jesus auch davon frei gemacht, es machen zu müssen? Aber warum schreibt Paulus es dann an die Christen in Rom? Ich versuche es mal so heute Morgen. Stell dir mal vor, jemand gibt dir den Auftrag, du sollst Steine schwimmen lassen. Was machst du dann? Also nimmst du dann zum Beispiel einen Stein, wirfst ihn ins Wasser und hoffst, dass er irgendwie auf dem Wasser schwimmt? Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder verbesserst du deine Technik im Steine springen lassen, ja, so seitlich anschnippen, dass sie möglichst lange über Wasser bleiben, die Steine, und quasi schwimmen, bevor sie dann doch abtauchen? Was machst du, wenn dir jemand sagt, lass mal Steine schwimmen? Hat jemand eine Idee? Sehr gut, ein Schlauchboot aufblasen oder irgendein anderes Bootle, irgendwas, das die Steine trägt oder sowas. Manchmal reicht schon eine kleine Milchtüte, gell, wo man Steine reintun kann. Dann geht's. Von alleine können Steine nicht schwimmen. Aber wenn man ihnen eine Grundlage gibt, die sie auf dem Wasser trägt, zum Beispiel ein Boot, Schlauchboot oder so eine Milchtüte, dann geht's. Dann können Steine schwimmen. Clever. Ich hätte genauso fragen können, jemand beauftragt dich, ein Auto übers Meer zu fliegen oder sowas. Dann würdest du auch nicht sagen, ich mache mein Auto jetzt so schnell, dass ich an der Küste möglichst weit springen kann, sondern du wirst dem eine Grundlage geben, die das Auto trägt, ein Flugzeug zum Beispiel. Von alleine kann ein Auto nicht fliegen über den Ozean. Aber wenn man ihm eine Grundlage gibt, Flügel, die es tragen, dann geht's. Das sind jetzt Bilder, aber ich versuche euch damit klarzumachen, dass ich denke, dass die 21 Aufforderungen, die wir von Paulus heute Morgen haben, dass man die auf ganz ähnliche Weise angehen muss. Wenn ich euch heute Morgen diese 21 Aufforderungen von Paulus als Hausaufgabe für die nächste Woche für euer Leben mitgegeben hätte oder mitgeben würde, dann wäre das so ähnlich, als würde ich verlangen, dass man Stein schwimmen lässt. Wenn man uns Christen sagt, ihr müsst immer mitweinen und immer mitfreuen, ihr müsst immer helfen, wo Not ist, ihr müsst immer begeistert sein, gastfreundlich sein, standhaft bleiben und so weiter, die 16 anderen Dinge, können Christen diese Forderungen alle immer erfüllen? Ich würde sagen, von alleine nicht. Aber mit der richtigen Grundlage geht's. Als Gemeinschaft, die von der Liebe Jesu Christi getragen wird, geht's. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Grundlage haben. Für alles, was mit Forderungen im Glauben zu tun hat. Bei allen Forderungen zum Leben als Christ ist es wichtig, die Grundlage nicht zu vergessen. Mit der richtigen Grundlage ist das möglich, was uns ansonsten ganz schnell zur Überforderung wird oder was uns unmöglich erscheint. Wie hat Jesus gesagt, als er diesem Jüngling begegnet ist, oder nach dieser Begegnung mit dem Jüngling? Bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber ist es möglich. Ich finde, Paulus erinnert uns mit seinem Text auch daran. Denn der Predigttext von Paulus, der beginnt mit der Aufforderung, dass die Liebe aufrichtig sein soll. Die Liebe steht ganz vorne bei ihm in diesem langen Katalog. Was hat Jesus gesagt, als man ihn gefragt hat, was das höchste Gebot ist? Liebe Gott von ganzem Herzen. Und genauso wichtig, liebe deinen Nächsten und liebe dich selber. Dreimal die Liebe. So fasst Jesus quasi die Gebote zusammen. Oder man kann sagen, er schreibt es als Überschrift über die Gebote drüber. Das ist der Schlüssel für Gebote. Sowohl die 10 Gebote im Alten Testament und die vielen anderen, als auch das, was der Paulus uns in den Briefen mitgibt als Forderungen. Die Liebe Gottes ist der Schlüssel, die Grundlage, die das Ganze trägt. Und ohne die geht's nicht. Wenn wir das mal durchbuchstabieren an den 10 Geboten, dann wird man das sofort merken. Wer Gott liebt, der wird keine anderen Götter neben ihm haben. Wer aber Gott nicht liebt, der wird schnell dabei sein, andere Dinge zu vergöttern. Kann fast gar nicht anders. Oder wer seine Eltern liebt, der wird sie natürlich ehren. Wer seine Frau liebt, der wird natürlich nicht die Ehe brechen. Wer das nicht tut, der ist da ganz schön in der Gefahr, das zu tun, die Ehe zu brechen. Wer seinen Nächsten liebt, der erzählt keine falschen Dinge über ihn. Und so weiter. Man kann das durchbuchstabieren an jedem einzelnen Gebot. Ohne die Liebe geht's nicht, aber mit der Liebe geht's. Und genauso ist eben auch bei den Forderungen von Paulus, wie Christen leben sollen. Ohne Liebe geht's nicht. Kriegen wir nicht hin. Aber mit der Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst, da geht's. Das ist die Grundlage, die das trägt, diese Forderungen. Mit der Liebe zu Gott, da bleibt man brennend im Geist. Da bleibt man standhaft in der Bedrängnis. Mit der Liebe bleibt man beharrlich im Gebet. Ohne Liebe wird es schwer. Mit der Liebe zueinander, da sucht man die Einigkeit und baut nicht auf die eigene Klugheit. Wenn man die Liebe zum Nächsten verliert, dann wird es eine schier unlösbare Aufgabe. So wie ein Boot möglich macht, dass Steine vom Wasser getragen werden, so macht die Liebe möglich, dass Christen evangeliumsgemäß leben können. Und eben nicht aus Zwang oder Pflicht, sondern als Befreite. So geht's. So kommen der Zuspruch, der Befreiung und der Anspruch, den Gott an uns hat, zusammen. Die Liebe Jesu und unsere Liebe zu ihm, andersrum geht es ja genauso, Liebe ist ja was Zweiseitiges, gell? Die Liebe Jesu zu uns und unsere zu ihm, die bewahrt uns davor, dass Christsein zur geistlichen Kraftübung wird und dass Heiligung zu einer Art nachträglichen Rechtfertigung wird. Und ich finde es so wichtig, das kann man immer wieder nur neu betonen. Denn so kann der Paulus auch auf der einen Seite sagen, alles ist euch erlaubt, liebe Gemeinde. Es dient euch zwar nicht alles zum Guten, aber alles ist grundsätzlich mal erlaubt. Und auf der anderen Seite stellt er dann 21 Forderungen, weil er die Forderungen unter die Überschrift der Liebe stellt. Deshalb geht es zusammen. Deshalb ist es kein Widerspruch. Und nur so ist kein Widerspruch. Es gab mal einen Kirchenvater, von dem haben Sie wahrscheinlich schon gehört, Augustinus hieß der hat um das Jahr 400 gelebt und er hat es ganz ähnlich auf einen ganz prägnanten Satz gebracht. Das war mit der bekannteste Satz von ihm. Liebe, sagt er, Ausrufezeichen, Liebe, und dann tu, was du willst. Das ist eines der berühmtesten Worte von Augustinus geworden. Und wenn man eins zum Augustinus wissen muss, dann vielleicht diesen Satz, kann man auch auswendig lernen. Ist auch so eine Art Zusammenfassung der Gebote. Liebe und dann tu, was du willst. Augustinus hat hinterher allerdings ein bisschen erklären müssen, wie er diesen Satz meint, weil manche haben gedacht, er sagt damit, naja, wenn man die Liebe hat, dann ist alles andere nicht mehr so wichtig. Das wollte er aber damit gar nicht sagen, sondern er wollte sagen, als erstes braucht man die Liebe. Und dann wird das alles andere bestimmen, was man tut. So muss man diesen Satz verstehen. Die Liebe zuerst und dann bestimmt das alles, was man tut. Und deshalb kann man dann auch tun, was man will, weil dann alles von der Liebe bestimmt ist. Ich glaube, wir brauchen das in unserer Gemeinde auch. Wir brauchen in der Gemeinde die Liebe. Die Liebe zu Gott, die muss Raum haben in unserer Gemeinde und in unserem Leben. So wie gestern Abend zum Beispiel. Dass wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken können in den Liedern zum Beispiel. oder dass wir erfahren, wie Gott uns liebt, dass wir uns das zusagen lassen, das ist wichtig im Glauben, weil es die Grundlage ist, auf der alles andere steht. Das heißt nicht, dass oder auch die Liebe zu sich selber ist wichtig, finde ich. Auch die müssen wir in unserer Gemeinde groß machen, müssen wir im Raum geben, dass man sich selber so lieben darf, wie man ist. Das heißt in der Gemeinde, dass nicht jeder gleich werden muss, sondern dass jeder so sein darf, wie er ist. Wer sich verstellen muss, ständig verstellen muss, der verliert irgendwann die Liebe zu sich selber, weil er sich selber verliert. Deshalb ist es gut, dass man so sein darf, wie man ist, auch bei uns in der Gemeinde. Und die Liebe zueinander, untereinander, die braucht es auch, die Nächstenliebe. Es braucht die Liebe. Jetzt finde ich manchmal aber solche Aufforderungen, wie ich sie gerade selber an euch hier runterschicke von der Kanzel, ziemlich schwierig. Denn ich frage mich dann immer, was ist das denn für eine Liebe? Kann man denn überhaupt jemand anderen auffordern zu lieben? Ist das nicht, also Gefühle zu verordnen oder zu fordern, ist immer eine sehr, sehr heikle Sache. Ist das nicht ungefähr so, wie wenn man zu jemandem, der traurig ist, sagt, jetzt freu dich halt. Da kann er sich noch so anstrengen. Wenn er traurig ist, kann man ihm nicht ein Gefühl verordnen. Ist bei der Liebe nicht genauso, dass eine verordnete Liebe gar keine echte ist? Ist das nicht so, wie wenn man jemand, der unmusikalisch ist, sagen würde, jetzt sing mal in den höchsten Tönen. Geht halt nicht so leicht. Oder jemand, der keinen Humor hat, dem man sagt, sei mal witzig. Wenn es nicht von innen rauskommt, kann man Gefühle verordnen? Naja, der Paulus macht es offensichtlich, der schreibt ja, liebt einander. Und der Augustinus macht es offensichtlich auch, der sagt auch, liebe und dann tu, was du willst. Vielleicht ist es gut, wenn wir ein bisschen genauer hingucken. Und besonders beim Augustinus wird es dann nämlich spannend. Der hat diesen Satz ja nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Lateinisch. Und wenn man da mal guckt, wie das im Original heißt, dann steht da nicht dieses Wort amare für lieben. Das amare ist dieses Wort, das die gefühlvolle Liebe ausdrückt. Ja, das ist das, was wir heute unter Liebe auch ganz schnell verstehen. Hat er dort aber erstaunlicherweise nicht verwendet, sondern er hat ein anderes Wort verwendet, dilige heißt es. Das bedeutet übersetzt so viel wie den anderen hochschätzen. Das ist auch eine Liebe. Das kann man im Deutschen auch als lieben übersetzen, ist aber was anderes als das gefühlvolle. Es geht um das Hochschätzen des anderen. Und jetzt geht's für mich ein bisschen besser auf. Auch was die Liebe zu Gott angeht. Wenn wir Gott loben und ihn lieben, dann darf das natürlich auch was Gefühlvolles sein, was Emotionales sein. Finde ich auch gut. Ich mag auch die Musik, wo die Emotionen zum Ausdruck bringen und so weiter. Aber wenn es nur noch was Emotionales ist, dann fehlt was. Die Liebe zu Gott, vielleicht ist es sogar vielleicht wichtiger in der Liebe zu Gott, dass man das nicht vergisst, dass man Gott auch liebt, wenn man ihn hochschätzt. Dass man ihn groß macht. Wenn Liebe zu Gott nur emotional ist, dann ist sie auch ziemlich wackelig, weil dann hängt es nämlich daran, wie wir gerade emotional stehen zu Gott. Und wenn ich dann ärgerlich bin über Gott oder wenn ich was nicht verstehe oder wenn ich enttäuscht bin von Gott, dann wird es auf einmal schwierig mit der Liebe zu Gott. Wenn aber Liebe zu Gott auch heißt, ich schätze ihn hoch, das geht auch, wenn ich traurig bin. Das geht sogar, wenn ich wütend bin auf Gott. Ich kann ihn trotzdem hochschätzen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von der Liebe, die wir nicht vergessen dürfen. Bei der Liebe zu sich selbst ist das ganz ähnlich. Ich muss mich nicht immer gut fühlen mit mir selber. Aber mich hochschätzen, mich schätzen, selber so wie ich bin, das kann ich trotzdem. Selbst wenn ich nicht ganz zufrieden bin mit mir. Mich schätzen. Oder wenn der Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt, liebt einander, dann müssen sich jetzt nicht alle gut verstehen, dann müssen sich nicht alle um den Hals fallen in Rom, aber sie sollen einander hochschätzen. Ich finde, das kann man tatsächlich von Christen verlangen. Ein Gefühl verlangen, das ist schwierig, aber sich einander zu schätzen, das kann man verlangen, auch von Christen ganz besonders. Fühl nicht, aber das schon. Und ich denke, wenn die geschwisterliche Liebe so ist, aufrichtig ist, dass man einander schätzen kann, dann trägt es. Dann trägt es so, wie ein Boot Steine tragen kann. Dann ist man nämlich auf Einigkeit aus, statt auf Konfrontation, weil man einander schätzt. Und nicht, weil man sich gut fühlt. Dann hilft man einander. Dann bleibt man standhaft, auch im Leiden. Dann betet man füreinander und so weiter. Das ist die Liebe, die das möglich macht. Wisst ihr, wenn ich sonntags manchmal von der Kanzel schaue, so wie jetzt, ich habe ja einen sehr prominenten Platz hier oben, sollte eigentlich jeder von euch mal erleben, so den Blick von hier vorne, so über den Gottesdienstraum und über euch alle, die ja da so sitzt. Ich habe das manchmal ja auch sonst in meinem Alltag, wenn ich in Häuser komme und Lebensgeschichten höre und Einblick kriege in das, was manche beschäftigt. Oder wenn ich mir durchschaue, wenn ich das Blättle durchlese und mir überlege, wer da jetzt alles mitarbeitet in unserer Gemeinde, wenn ich mir die Leute vor Augen führe in unserer Gemeinde, dann sehe ich lauter Menschen, die ich sehr schätze, die man ganz leicht lieben kann auf diese Art und Weise. Heißt nicht, dass man mit jedem bester Freund sein muss oder mit jedem ganz eng sein muss. Das sind sie auch nicht mit jedem hier in der Gemeinde. Muss man auch nicht. Aber jeden schätzen, das kann man tatsächlich. Das geht ganz leicht. Oder wenn ich jetzt diese Woche, wo wir die Allianzgebetswoche hatten, wieder gesehen habe, was andere Gemeinden um uns herum machen, wie sie Glauben leben, was sie für einen Aufwand betreiben für Jesus Christus, um das Wort weiterzutragen. Wenn ich die Glaubensgeschwister dort sehe, dann schätze ich die sehr hoch. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was sie sagen. Heißt nicht, dass wir in allem einer Meinung sind. Das heißt nicht, dass wir die gleiche Theologie haben müssen oder die gleichen Gottesdienstformen. Es gibt ganz unterschiedliche Glaubensstile und das ist ja auch schön so. Aber wir können uns trotzdem schätzen, als Schwestern und Brüder. Und in dem Sinn auch lieben. Das ist die Liebe Gottes, die trägt uns. Das ist mein erster Punkt. Nimm das mit, Liebe. Und dann tu, was du willst. Also Liebe im Sinne von Schätze, schätzt einander und dann wird alles andere, was ihr tut, sich dem fügen. Und mein zweiter Punkt, der schließt da jetzt direkt an. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, warum der Predigttext nur bis zu diesem Vers 16 geht. Das wird ja immer vorgeschrieben, wie lang der Predigttext so ist. Und wenn man mal ein bisschen weiter liest, die Verse 17 bis 20, dann ist nämlich ganz interessant, da geht es gerade so weiter mit den nächsten Forderungen. Und da habe ich gedacht, ja eigentlich müsste doch dann der Predigttext auch weitergehen. Warum hört er jetzt hier auf? Warum hat man hier eine Zäsur gesetzt? Ich habe dann mal ein bisschen genauer hingeguckt, was dann da so kommt. In den nächsten Versen, Vers 17 bis 20, da kommen die Forderungen, man soll Böses nicht mit Bösen vergelten, man soll mit allen Menschen im Frieden leben, man soll nicht Rache üben, man soll den Feinden zu essen und zu trinken geben und so weiter. Und ich habe die Vermutung, dass die Zäsur den Sinn hat, ab Vers 17, also im hinteren Teil, geht es darum, wie man mit den Menschen außerhalb der Gemeinde umgehen soll. Das ist ja für die Gemeinde in Rom damals wichtig und die haben ja da ganz automatisch unterschieden. Die Leute, die außerhalb der Gemeinde waren, die den Glauben nicht teilen, mit denen muss man manchmal anders umgehen, als mit denen man den Glauben gemeinsam hat. Ich vermute, dass unser Abschnitt, Vers 9 bis 16, das Miteinander in der Gemeinde, unter den Glaubensgeschwistern im Blick hat. Und dass deshalb da diese Grenze ist. Ich finde, manches spricht dafür, zum Beispiel, dass in unserem Predigttext steht, liebt euch als Schwestern und Brüder. Schwestern und Brüder sind die, die den Glauben teilen. Oder dass da die Rede davon ist, dass man Freude haben soll in der Hoffnung. Die Hoffnung haben die gemeinsam, die den Glauben gemeinsam haben. Oder dass man im Gebet beständig bleibt und so weiter. Das bleibt man mit denen gemeinsam, mit denen man den Glauben teilt. Ich habe den Verdacht, dass es eben speziell der Blick auf die Gemeinde gerichtet ist. Das wird dann auch interessant, wenn das nämlich tatsächlich so ist, dann steht da in dem Vers 14, segnet auch die Menschen, die euch verfolgen. Und dann heißt es ja auch, dass es innerhalb der Gemeinde passiert. Da gibt es offenbar auch welche, auch Verfolger innerhalb der Gemeinde, zumindest in Rom. Das aber nur nebenbei, könnte man sich extra damit befassen. Worauf es mir ankommt, ist das, dass die Liebe in der Gemeinde, die Liebe unter den Geschwistern im Glauben, eine Voraussetzung ist dafür, dass man danach über die Gemeindegrenze hinweg lieben kann. Dass die Liebe Kreise zieht nach außen. Von innen nach außen. Von Gott über den persönlichen Glauben, über die Liebe zum Nächsten, zur Liebe zur Welt. Ist ja interessant, auch vorher bei der Schriftlesung. Jesus sagt auf die Liebe zum höchsten Gebot, man soll Gott lieben, man soll sich selbst lieben, man soll seinen Nächsten lieben. Und an anderer Stelle packt dann noch die Feindesliebe mit dazu, dass man den Feind lieben soll. Hier nicht. Da, wo es um das wichtigste Gebot geht, lässt er das mit der Feindesliebe erstmal noch weg. Das sagt er später, in der Bergpredigt, wo er die Leute vor sich hat, die den Glauben teilen, seinen Nachfolger. Da setzt er doch das vierte Liebesobjekt quasi dazu. Die Liebe geht von innen nach außen, sie zieht Kreise. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Liebe auch innerhalb der Glaubensgemeinschaft hinbekommen, dass wir uns als Christen untereinander schätzen, in dem Boot, in dem wir sitzen. Sonst wird es nämlich so chaotisch wie da. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Leute, wenn sie auf Christen schauen, dann sehen sie das Bild. Ja? Das sind ganz viele, die hocken irgendwie in einem Boot, aber es geht völlig chaotisch durcheinander und die kommen auch gar nicht miteinander klar. Und manchmal hört man das auch so als Vorwurf gegenüber den Kirchen oder den Christen, dass Leute sagen, ja, ihr Christen, ihr seid ja alle, ihr unterscheidet euch immer voneinander, ihr kommt selber gar nicht miteinander klar, ihr werdet eurem eigenen Anspruch nicht gerecht. Und dann muss ich manchmal sagen, ja, das stimmt natürlich schon, wenn Menschen sehen, dass Christen sich mehr miteinander streiten und sich mehr voneinander abgrenzen, als dass sie miteinander Loblieder singen. Oder wenn man von außen sieht, dass Christen abfällig über andere Christen reden, dann wird es natürlich nur schwer sein, dass die Liebe nach außen auch ankommen kann. Dieses Thema von der Allianz Gebetswoche, das war ja Einheit leben lernen. Da ist auch ein Boot drauf. Da geht das Ganze ein bisschen gesitterter ab. Da ist man in die gleiche Richtung unterwegs. Und so, vielleicht ist das unsere Aufgabe als Christen, dass wir ja als Gemeinden auch so Einheit leben. Miteinander. In gegenseitiger Achtung, einander hochschätzen, auch als Gemeinden. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Schritt, um dann auch darüber hinaus, über die Gemeinde hinaus lieben zu können. Und das heißt es aber nicht, dass ich sage, die Gemeinde muss sich erstmal um sich selber kümmern. Da wäre auch wieder eine Gefahr drin, gell? Dass die Gemeinde sich nur um sich selber dreht und dass wir, mit dem sind wir schon ganz gut beschäftigt, dass wir einander schätzen. Gell? Das finde ich nett. Nicht dieser Gefahr Raum geben, dass wir uns nur um uns selber drehen, sondern schon auch den Blick nach außen, aber halt der Reihenfolge nach. Ich finde, unsere evangelische Kirche macht diesen Blick nach außen ja auch immer wieder stark, dass man einander lieben soll in der ganzen Welt, in der ganzen Gesellschaft. In der EKD wird das immer wieder groß gemacht, dass man in der Gesellschaft Nächstenliebe leben soll. Und das stimmt ja auch, das finde ich völlig richtig. Ich finde nur auch, dass unsere Kirche gut beraten wäre, das, was davor kommt, die Liebe zu Gott, die Liebe zu sich selbst, die Liebe zum Mitchristen eben auch zu betonen und es genauso zu wünschen, weil es wichtig ist. Wenn man nämlich das eine überspringt und gleich damit anfängt, die ganze Welt muss in Nächstenliebe zu leben, oder wenn man meint, der Glaube unter den Christen sei nicht so wichtig, dann fehlt die Grundlage, auch die Feinde zu lieben. Das ist dann so, wie wenn man ohne Grundlage, ohne Boot Steine schwimmen lassen will. Die Grundlage ist wichtig. Es gab mal einen Theologen in Tübingen, war vor 100 Jahren Theologieprofessor, Adolf Schlatter heißt er, der hat es noch ein bisschen krasser gesagt, als ich das jetzt hier gerade gesagt habe. Der sagt nämlich Folgendes: Es ist unbarmherzig und sinnlos, der nicht wiedergeborenen Gemeinde ethische Anweisungen des Neuen Testaments zu predigen. Sinnlos, weil sie es nicht befolgen können, und darum ist es unbarmherzig, von ihnen Unmögliches zu verlangen. Ich finde es ganz schön krass formuliert. Würde ich so nicht formulieren, ich würde es vielleicht eher umgekehrt sagen. Zuerst sollte man die Liebe zu Gott predigen. Die Liebe zu Christus und dann die Liebe zueinander und sich selbst und dann aber auch die Liebe, die über die Gemeindegrenze hinausgeht. Liebe, die Kreise zieht. Im Grunde hat Paulus das ja auch immer so gemacht, wenn er Briefe geschrieben hat. Der hat immer so angefangen, dass er erst sehr ausführlich einen dogmatischen Teil in seinen Briefen eingebaut hat, wo er erklärt hat, wie Gott uns liebt, wo er das ganz ausführlich den Gemeinden nahegebracht hat, dass sie auch wissen, dass sie geliebt sind von Gott. Und erst dann hat er seine Forderungen gestellt gegen Ende von den Briefen. Ich finde es wichtig, diese Reihenfolge, auch deshalb, weil es dann nochmal was Besonderes wird, was am Ende rauskommt. Wenn man nämlich sagt, alle Menschen müssen einander lieben, alle Menschen müssen irgendwie miteinander klarkommen, dann ist das schön und ich wünsche mir das so sehr, dass wir in einer Welt leben, in der alle Menschen miteinander klarkommen, in der alle Menschen einander schätzen können. Das ist super. Aber noch besser und noch mehr wünsche ich mir, dass man eine Liebe teilt, der man abspürt, dass diese Liebe aus der Liebe zu Jesus kommt oder der Liebe Gottes zu uns. Dann nämlich wird diese Liebe zueinander zum Zeugnis. Das wird sie nicht, wenn man den ersten Teil weglässt. Liebe, Nächstenliebe ist mehr als zu zeigen, dass man humanistisch gut gebildet ist oder dass man gelernt hat, wie man ordentlich miteinander umgeht. Das ist schön, das ist ein schönes Ziel. Aber Liebe als Christ ist immer auch Zeugnis zu geben über die Liebe, die uns geschenkt ist. Das ist das, was ich mir eigentlich wünsche. Und so eine Liebe ist möglich, wenn wir uns auch immer wieder selbst klar machen, dass wir von Gott geliebt sind und wenn wir das auch erleben in unserer christlichen Gemeinde. Dann tragen wir diese Liebe auch nach außen, dann werden wir Zeugen. Und es ist mehr als nur gut miteinander klarzukommen. Vielleicht ist das unsere Aufgabe, so wie es für den Jüngling nach dem Halten der 10 Gebote die Aufgabe war, sein Geld an die Bedürftigen zu geben. Vielleicht ist unsere Aufgabe als Ausdruck der Liebe zu Gott, Zeuge zu werden. Für die Menschen ist es vielleicht unmöglich, aber mit Gott ist es möglich. mit der Grundlage seiner Liebe geht's. Also, das will ich euch heute Morgen mitgeben. Liebe beginnt intern, sie breitet sich aus, dann auch nach extern, nach außen. Und deshalb lasst diese Liebe in eurem Leben Kreise ziehen. Nehmt aus dem gemeinsamen Loben Gottes, ob das jetzt gestern Abend war beim Konzert oder heute Morgen hier im Gottesdienst lebt, nehmt da die Liebe Gottes mit. Und zwar nicht nur so, dass sie euch gut tut, sondern dass sie dann auch über euch hinaus Kreise zieht in den Begegnungen, die ihr in den kommenden Wochen habt. Hier in der Gemeinde, gegenüber Schwestern und Brüdern im Glauben und dann aber auch im Beruf oder auf der Straße oder in deiner Meinung gegenüber Menschen, die du vielleicht gar nicht so genau kennst. So zieht Liebe Kreise, wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt. Da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Amen.